NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Lou, eigentlich Ludmilla, ist in den 90er Jahren aus dem aserbaidschanischen Baku nach Deutschland gekommen, als Kind einer Familie sogenannter jüdischer Kontingentflüchtlinge. Nun lebt sie als Kunsthistorikerin und Hausfrau in Berlin mit einem erfolgreichen jüdisch-russischen Pianisten als Mann und scheint sich trotz allem irgendwie verloren zu fühlen. Lou ist die Ich-Erzählerin im neuen Roman der ebenfalls aus Aserbaidschan stammenden Olga Krasnova. Die drei Kapitel des Romans spiegeln sich im Titel Juli, August, September. Der Juli zeigt Lou in Berlin mit kleiner Tochter Rosa, ziemlich verunsichert neben dem meist abwesenden, weil reisenden oder klavierübenden Mann. Der August auf Gran Canaria bei einem Großfamilientreffen mit der Verwandtschaft aus Israel, die den 90. Geburtstag von Großtante Maya feiern will, deren Schilderungen über die Rettung im Holocaust Lou nicht glauben will und die sie aggressiv machen. Und schließlich im September in Israel, wo sie hofft, aus Maya etwas mehr Wahrheit herauszubekommen und dabei vielleicht auch mit sich selbst mehr ins Reine zu kommen. Olga Krasnova hat schon mehrere erfolgreiche Romane veröffentlicht. Ihr Debüt 2012 hieß »Der Russe ist einer, der Birken liebt«. Inzwischen lebt sie in Wien als Professorin für Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst. Olga Krasnova, ihre Protagonistin Lou und deren Mann Sergei sind beide jüdisch. Dennoch wird die Stimmung sofort gereizt, wenn das Thema auf das Judentum kommt oder es um die jüdische Erziehung der Tochter Rosa geht. Was ist denn das Problem des Paares?
Das liegt daran, dass beide natürlich unterschiedliche Vorstellungen von der Erziehung an sich haben. Die sind beide nicht religiös und fragen sich natürlich, was bleibt vom Judentum, wenn man eigentlich gar nicht an Gott glaubt? Ist es dann eine kulturelle Performance? Wie sollte man die Feiertage begehen? Sollte man noch in die Synagoge gehen oder einfach nur zu Hause eine gewisse Liturgie nochmal der Folgen? Und wie ist es denn eigentlich? Was ist der Kern des Ganzen, wenn man nicht an Gott glaubt? Und da prallen natürlich Welten aufeinander und unterschiedliche Vorstellungen.
Und das verunsichert die beiden offenbar, sodass sie gereizt werden.
Die sind gereizt durch andere Sachen. Es ist nicht unbedingt das Judentum und die Erziehung, die die beiden reizt, sondern sehr viele Sachen, die vorher in der Ehe schon schiefgelaufen sind. Lou hatte eine Fehlgeburt, relativ spät in der Schwangerschaft. Und das ist, glaube ich, das Thema, was unausgesprochen zwischen den beiden liegt und nicht wirklich besprochen wird. Und da ist es einfach das Judentum, glaube ich, etwas, was zwar nichts mit der Sache zu tun hat, aber trotzdem als Proxy dient. Also praktisch etwas, worüber das Ganze ausgetragen wird, ohne dass es bei sie etwas mit dem Problem zu tun hat.
Lou hat ja mit Sergei einen erfolgreichen Pianisten geheiratet, der so gut verdient, dass sie über Geld nicht groß nachdenken muss. Und obwohl sich die beiden lieben und es eigentlich gut haben, fühlt sie sich scheinbar nie angekommen. Man hat das Gefühl, dass sie sich nie irgendwo richtig wohlfühlt. Womit hat das zu tun? Jetzt nur mit der Fehlgeburt oder ist da ein grundsätzlicheres Thema im Spiel?
Nein, das ist tatsächlich die Fehlgeburt. Die ist noch nicht lange her und das ist eine Sache, die die beiden sehr schwer gefallen ist, mit der sie überhaupt nicht klarkommen, die sie auch nicht miteinander besprechen können. Und das ist der Grund.
Lous fünfjährige Tochter Rosa, in Deutschland geboren, sagt irgendwie ganz unbefangen, dass sie Deutsche ist und Lou, die ihr ja keinerlei jüdische Identität vermittelt hat, zuckt zusammen. Was ist denn Lous Problem?
Es gibt natürlich auch deutsche Juden, es gab sie und es gibt sie wahrscheinlich auch immer noch. Aber Lous Problem ist natürlich, dass sie aus Aserbaidschan kommt und dass die Tochter sich selbstverständlich als deutsch definiert. Das war etwas, was man hätte erwarten können, aber als sie es dann doch hört, ist es für sie natürlich eine Überraschung.
Also etwas, was sozusagen die Frage nach der eigenen Identität auch wieder vertieft.
Genau. Und auch in Lous Familie ist es so, dass auch selbst die russische Identität etwas Neues ist. Lous Großmutter Rosa stammt aus Belarus. Sie wurde nach Russland evakuiert, dann nach Aserbaidschan. Lous Mutter ist zusammen mit Lou nach Deutschland ausgewandert. Es sind einfach sehr viele Identitäten in dieser Familie im Spiel, die sich übereinander gelegt haben. Das Judentum war natürlich etwas, was sehr kontinuierlich war. Aber in dieser Familie gab es sehr viele Länder und sehr viele Muttersprachen, die sich miteinander vermischt haben oder die einander abgelöst haben. Und irgendwann mal stellt sich die Frage nach der Identität auch nicht mehr, so wirklich dringend, aber dass es jetzt ausgerechnet die Deutsche ist, ist eine sehr große Überraschung für die beiden.
Ja, und etwas, was Lou offenbar gar nicht schmeckt.
Nein.
Womit hat das zu tun, dass Deutschland die Täternation ist oder womit hat es genau zu tun?
Naja, das ist im Prinzip ein Land, in dem sie schon sehr lange lebt, dessen Sprache sie spricht, ein Land, in dem sie angekommen ist. Und trotzdem ist es natürlich das Land der Täter. Sergei und Lou haben zwar natürlich beide biografische Bezüge zu dem Land, aber die Familien kommen von woanders her. Und das ist natürlich das Dilemma. Man hat es erwartet, dass die Kinder irgendwann mal komplett deutsch werden, aber wenn sie es werden, ist man doch überrascht.
Ja, und es ist immer auch die Angst vor einem Stück Entfremdung im Spiel.
Ja.
Der Bezugspunkt, eine Art Schöpfungsmythos der ganzen Großfamilie, ist, dass Rosa und Maja, die Großmutter und Großtante von Lou, den Holocaust überlebt haben. Als Kinder, 9 und 14 bei Kriegsbeginn in Weißrussland, haben sie sich 4 Jahre allein durchgeschlagen. Inzwischen ist Rosa, die Ältere und Lous Großmutter, gestorben. Sie ist tot und Maja wird 90, deswegen trifft man sich auf Gran Canaria. Und Maja verändert die Geschichte vom Überleben nach ihren Bedürfnissen, hat Lou den Eindruck, und stilisiert sich als Heldin. Und Lou machen Majas vermutliche Lügen und Verzerrung total aggressiv. Warum greift Lou das so stark an?
Weil Lou natürlich mit der Geschichte ihrer Großmutter aufgewachsen ist. Mit der Wahrheit, dass es eben ihre Großmutter war, die der kleinen Schwester geholfen hat. Und ich denke, bei Lou treffen viele Sachen aufeinander. Die natürlich einzig vernünftige Lösung wäre zu sagen, naja, die Großtante ist 90 Jahre alt, man kann sie einfach gönnen oder man kann sie in Ruhe lassen. Aber Lou ist davon unangenehm berührt von diesem Verhalten. Ich meine, das Verhalten der Großtante ist jetzt unbedingt auch nicht das Beste. Aber Lou trifft es und sie möchte das unbedingt klarstellen, was natürlich auch daran liegt, dass Lous Ehe gerade nicht gut läuft. Sie hat Probleme mit Sergei. Sergei ist abgetaucht. Sie hat immer noch die Fehlgeburt, die nicht aufgearbeitet wurde, und versucht damit klarzukommen. Und ich denke, die Möglichkeit, sich nochmal mit ihrer Großtante auseinanderzusetzen, ist für sie etwas, was als eine Übersprungshandlung fungiert. Und was auch natürlich die Romanhandlung in Gang bringt.
Ja, ist das für Lou so ein Versuch, wenigstens irgendeinen Akzent ihrer Identität, nämlich Familiengeschichte, zu klären?
Nein, eigentlich nicht. Für Lou ist das eine Möglichkeit, sich mit etwas auseinanderzusetzen, was bei sie nichts mit ihr und ihrer Ehekrise und ihrer Fehlgeburt zu tun hat. Und das ist eine sehr dankbare Möglichkeit, die sie sofort ergreift.
Also etwas, was eigentlich eher von ihr wegführt.
Genau, also von ihren eigenen Problemen.
Eine Holocaust-Überlebende wie diese Maja, nicht als Heldin, sondern als anmaßende Lügnerin und relativ unangenehme Person darzustellen, das wirkt heute in Deutschland immer noch wie ein Tabubruch. Wie schwierig war das für Sie?
Es ist ja nicht so, dass der Holocaust als Lüge dargestellt wird, sondern es sind lediglich ein paar Akzente in der Geschichte, die sich verschoben haben. Das war mir sehr wichtig beim Schreiben. Die Fakten stimmen alle überein. An den Fakten wird auch nichts verändert. Oder es wird auch niemals gesagt, dass der Holocaust nicht stattgefunden hätte, sondern es geht darum, wie ist die Erinnerung an diesen, wer hat zum Überleben beigetragen, wie hat sich das Ganze abgespielt, dass die Familienerinnerung sich manchmal verschiebt. Und das findet man auch bei sehr vielen hebräischen Büchern genauso.
Also ja, in Israel ist das sicherlich überhaupt kein ungewohntes Thema, aber in Deutschland ist es doch ein ungewohntes Thema. Also Sie deuten an, für Sie war es nicht schwierig, das zu schreiben. Es geht ja nicht darum, dass irgendwas vom Holocaust bestritten wird, sondern es geht darum, dass eine Holocaust-Überlebende, die ja eigentlich erstmal als Heldin gesehen wird, vollkommen entzaubert und demontiert wird.
Ich würde nicht sagen, dass sie eigentlich vollkommen entzaubert und demontiert wird. Das Ding ist, also Holocaust-Überlebende waren ja auch Menschen und außerdem bin ich auch bei weitem nicht die Erste, die das gemacht hat. Ich glaube, bei Jule Frank war das noch deutlich heftiger. Und mein Buch ist auch aus der Ich-Perspektive geschrieben. Es gibt zwar auch sehr viel direkte Rede in den Szenen, wo tatsächlich Mai ihre eigene Geschichte erzählt, aber ich glaube, das ist auch wichtig, den ganzen Romanaufbau als Ganzes zu betrachten. Das ist eben nur die bestimmte Version einer Figur ist, die da auf das Ganze blickt. Und es gibt auch immer wieder Gegenrede von ihrer Tante, also von Lous Tante, die eingreift. Deswegen ist es, glaube ich, relativ vielschichtig und nicht nur eine komplette Demontage.
Nee, mir schien es nur ein wichtiges Thema zu sein, das mir sehr auffiel bei dem Buch, dass ich dachte, das ist schon nach wie vor eher ein ungewöhnlicher Punkt in dem jüdischen Roman, die Art und Weise, wie da mit einer Holocaust-Überlebenden umgegangen wird, schriftstellerisch. Anderes Thema, die Familie im Buch hat bis zum Ende, also jahrzehntelang in der Sowjetunion gelebt. Im Buch ist es so, dass die Familienerinnerung ganz massiv beschränkt scheint durch Tabus aus der Sowjetzeit, durch Schuld und Scham, zum Beispiel, wenn jemand in der Sowjetunion als Deserteur erschossen wurde und dann durfte nie jemand darüber reden. Wie sehr hat der Stalinismus und sein Terror die Familienerinnerung unmöglich und kaputt gemacht?
Das ist tatsächlich eins der zentralen Themen. Auch für mich, ich sehe das auch in meiner Familie, dass wir, also selbst in der dritten Generation, dass viele Sachen, die uns erzählt wurden, tatsächlich noch dadurch gekennzeichnet werden. Was konnte man damals sagen? Wofür hat man sich damals geschämt? Wie war die Prisma der Erinnerung damals? Also natürlich, ohne dass man die Fakten angreift, aber es ist tatsächlich wichtig zu wissen, wie ging der Mensch zum Beispiel mit mentaler Gesundheit um? Konnte man darüber offen sprechen oder nicht? Wofür hat man sich geschämt? Und in meiner Familie spielt das eine sehr große Rolle.
Also mit mentaler Gesundheit, wenn jemand psychisch krank war, war das ein starkes Tabu?
Genau, das war ein extremes Tabu. Das ist halt immer noch heute nichts, worüber man in Russland offen reden würde, aber auch in sehr vielen postsowjetischen Familien ist es ein Thema, was eher außen vor bleibt, was aber wichtig wäre zu besprechen. Das ist immer noch ein Tabu. Und ich glaube auch die Frage dessen, wer damals als Deserteur war, ist immer noch nicht wirklich aufgearbeitet. Und ich habe das Gefühl, dass sehr viele Themen aus der Sowjetunion, also dass das Thema noch lange nicht durch ist, dass wir uns noch sehr lange damit beschäftigen müssen, wie damals gesprochen wurde, was davon ist noch übrig geblieben oder welche Strukturen aus der Sowjetunion sind eigentlich immer noch unbewusst in uns drin. Und die gegenwärtige Politik in Russland trägt auch nicht dazu bei, dass das Thema der Sowjetunion irgendwann mal aufgearbeitet ist.
Ja, man kommt auch jetzt wieder nicht mehr in die entscheidenden Archive und Memorial wurde aufgelöst und es ist ja unglaublich schwierig, an diese verschütteten Teile von Familienerinnerung und speziell jüdischer Familienerinnerung, wo so viel unterdrückt werden musste, überhaupt ranzukommen.
Ja, da wäre nur wichtig, vielleicht noch einmal zu bemerken, dass Memorial sich auch nicht explizit mit jüdischer Geschichte auseinandergesetzt hat, sondern gar nicht. Und dass es dafür eigentlich überhaupt keine Anlaufstelle gab, meines Wissens nach. Das ist fast unmöglich. Immer noch. Also tatsächlich, in der Sowjetunion wurden die jüdischen Opfer einfach nur als sowjetische Opfer gezählt, aber es gab nichts, was sich spezifisch mit dem Holocaust auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion beschäftigt hätte. Sondern das ist immer noch, als alle Opfer waren gleich, obwohl es natürlich die Wehrmacht das bei weitem nicht so gesehen hat. Und das, also deswegen habe ich auch angefangen, dieses Buch zu schreiben, mich damit auseinanderzusetzen. Es gibt immer noch sehr wenig Forschung über den Holocaust auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Es gibt zwar die Archive, aber jetzt kommt man auch nicht wirklich gut in sie rein. Memorial hat sich nicht wirklich mit der jüdischen Geschichte auseinandergesetzt, so ehrenvoll die Arbeit von Memorial auch ist. Aber meines Wissens nach gibt es keine Anlaufstelle, die sich wirklich mit den jüdischen Opfern beschäftigt hätte.
Lou findet in ihrem Leben keinen roten Faden. Alles ist irgendwie fraglich und fragmentarisch und sie sucht Halt. Sie sucht Halt, indem sie die Wahrheit über die Vergangenheit erfahren will. Ein Freund sagt ihr, vielleicht solltest du nicht in der Vergangenheit nach Antworten auf deine Fragen suchen. Ist es eine Frage oder ein Rat, den auch Sie als Autorin teilen?
Ich glaube, dass beides wichtig ist, die Gegenwart und die Vergangenheit, aber auch die Zukunft.
Wie meinen Sie das?
Na, es ist natürlich wichtig zu wissen, wie die eigene Vergangenheit war, aber die Gegenwart ist aber genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Also man muss sich auch mit den Strukturen in der Gegenwart auseinandersetzen, mit denen, was vielleicht nicht stimmt.
Die verschiedenen Familienmitglieder können nicht wirklich miteinander sprechen oder sich verstehen oder aufeinander eingehen. Auch Lou und ihr Mann Sergei nicht. Dennoch scheint es so, dass sie sich lieben und die Liebe Bestand hat. Geht das?
Ja, ich denke schon.
Danke, Olga Gryasnova. Ihr Roman Juli, August, September ist bei Hansa erschienen und kostet 24 Euro. Als Musik mit einem jüdischen Bezug haben sie sich etwas von Asaf Avidan gewünscht, einem israelischen Sänger, der bekannt ist für seine ungewöhnlich hohe Stimme. Und zwar den Song Anagnorisis. was eigentlich ein Begriff aus der antiken Tragödie ist und ein Wiedererkennen beschreibt, oft von Menschen, die sich verloren hatten. Was bedeutet Ihnen das Lied?
Ich dachte, es passt ganz gut zum Buch, da es ja auch um gewisses Wiedererkennen geht. Und ich mag den Sänger wahnsinnig gerne, deswegen habe ich mich gefreut, dass Sie das spielen.
Finally it's clear, it's always been you. Rain starts to fall, follow it up to where it begins, deep in the ocean. Love is a wave, love is a wave.
Anagnorisis, das war Asaf Avidan. 1980 in Jerusalem geboren, wuchs er zum Teil in Jamaika auf. Er entschied sich erst als Erwachsener, nach längerer Berufstätigkeit als Synchronsprecher, Musiker zu werden. Inzwischen ist er international erfolgreich, mit Konzerten auch in Deutschland. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Mit dem Beginn des achttägigen jüdischen Lichterfestes Chanukka ist das erste Licht am 10 Meter hohen Chanukka-Leuchter vor dem Brandenburger Tor in Berlin entzündet worden. Der Leuchter wird seit mittlerweile 19 Jahren als Symbol des Wunders von Chanukka und als Zeichen eines lebendigen Judentums in Deutschland vor dem Brandenburger Tor aufgestellt. Während der Dauer der Feiertage wird er täglich entzündet. Gerade in diesem Jahr sei es wichtiger denn je, an diesem zentralen Ort ein Zeichen des Lichts zu setzen, das die Dunkelheit überwinde, erklärte der Berliner Rabbiner Yehuda Teichtal. Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem nach einem Aufstand gegen die Griechen 164 vor Christus und an das Lichtwunder eines 8 Tage brennenden Leuchters. Die Holocaust-Überlebende Rachel Drohr ist im Alter von 103 Jahren gestorben. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel würdigte sie als starke Persönlichkeit, die ohne Angst dem Leben begegnet sei. Rachel Drohr wurde in Königsberg geboren und floh nach den Novemberpogromen nach Palästina. Seit ihrer Rückkehr nach Deutschland in den 1950er Jahren unterrichtete sie an einer Sprachheilschule in Stuttgart. Mehr als 3 Jahrzehnte lang engagierte sie sich nach ihrer Pensionierung im jüdisch-christlichen Dialog. Ähnlich wie Margot Friedländer besuchte sie zahlreiche Schulen und versuchte, jungen Menschen die Werte von Freiheit, Toleranz und Demokratie nahezubringen. Ein niederländisches Gericht hat 5 Männer wegen der gewaltsamen Übergriffe auf israelische Fußballfans in Amsterdam verurteilt. Das Gericht befand die Männer unter anderem für schuldig, Anhänger des israelischen Fußballvereins Maccabi Tel Aviv auf der Straße angegriffen und getreten sowie im Internet zu Gewalt aufgerufen zu haben. Bei den Ausschreitungen nach einem Spiel von Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv im November waren 5 Israelis schwer, weitere 30 leicht verletzt worden. Der niederländische Ministerpräsident Dix Roof bezeichnete den Vorfall damals als unverfälschten Antisemitismus. Die Angriffe hatten weltweit große Bestürzung ausgelöst. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Allen jüdischen Hörerinnen und Hörern Chag Chanukka Sameach, noch ein weiteres schönes Chanukka-Fest. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jonah Simon aus Oldenburg.
Wenn man an Parashat Miketz denkt, sind die Träume Pharaos und Josefs Deutung derselben unweigerlich das Erste, was einem einfällt. Wenn man den Toratext liest, ist es auch das, was am meisten auffällt. Es ist erstaunlich, wie viel Aufmerksamkeit die Tora den Träumen schenkt, die mit Josef in Zusammenhang stehen. Zunächst lesen wir von den Träumen, die Josef selbst hat. Er träumt, wie er und seine Brüder Garben auf dem Feld binden und alle übrigen Garben sich vor der seinigen verbeugen. Später träumt er, wie sich die Sonne, der Mond und 11 Sterne vor ihm verbeugen. Die Deutung dieser Träume scheint klar, aber gerade weil diese Träume keiner großen Erklärung bedürfen, ist es umso erschreckender, dass Josef seinen Brüdern brühwarm von diesen Träumen erzählt. Ihre Reaktion hierauf ist absolut nicht positiv. Und diese fehlende Begeisterung ist mehr als verständlich. Das zweite Mal, dass Josef mit Träumen zu tun bekommt, ist während seiner Zeit im ägyptischen Gefängnis. Dort erzählen ihm 2 Mitgefangene von ihren Träumen und Josef deutet sie ihnen. Die Deutungen gehen in Erfüllung. Der eine Träumer wird resozialisiert, der andere endet am Galgen. In unserer Parascha, in unserem Toratext nun, träumt Pharao höchstpersönlich. Er ist ob dieser Träume so beunruhigt, dass er aus dem ganzen Land Wahrsager und Weise kommen lässt, um sich diese Träume auslegen zu lassen. Zufrieden ist Pharao mit diesen Deutungen nicht. Erst als der unabhängige Traumdeuter Josef hinzugezogen wird, schafft er es, dem Pharao die Bedeutung seiner Träume klarzumachen. Seine eigenen Träume deutet Josef nicht, er erzählt sie lediglich weiter. Als seine beiden Mitgefangenen träumen, merkt er schon an, dass die Traumdeutung eigentlich bei Gott läge, sie ihm aber ruhig erzählen könnten. Erst bei Pharao besteht er 3-mal darauf, dass die Deutung von Gott allein komme. Was sagen unsere Weisen zur Traumdeutung? Was sagt der Talmud? Die Interpretation von Träumen bleibt auch nach der talmudischen Lektüre ein vages Unterfangen. So vertritt Rav Chista die Meinung, dass ein Traum erst nach seiner Deutung in Erfüllung gehe. Ein Traum, der nicht gedeutet wird, gleicht einem Brief, der nicht gelesen wird, sagt er. Bahadja zum Beispiel war ein Traumdeuter, der den Traum je nach Bezahlung auslegte. Abaye zahlte ihm Geld und Rabba zahlte nichts. Dementsprechend fiel die Deutung ein und desselben Traumes für den Zahlenden positiv und für den anderen negativ aus. Wenn also Traumdeutung eine völlig subjektive Angelegenheit ist und Josef selbst die Deutung mal so und mal so handhabt, stellt sich die Frage, warum diese Traumdeutung so wichtig ist. Bei Josef merkt man, dass er fast schon wahnhaft an der Erfüllung seiner Voraussagen arbeitet. Josef ist innerlich an seine Träume gebunden. Er versucht alles, um sie wahr werden zu lassen. Die Traumauslegung des Pharao schließt sich unmittelbar ein Lösungsvorschlag für das Problem an. Getreide muss jahrelang gesammelt werden, um die schlechten Jahre zu überbrücken. Wäre die Dürre nicht gekommen, hätte sich wahrscheinlich niemand über einen falsch gedeuteten Traum beschwert, sondern die Episode wäre irgendwann vergessen worden. Ähnlich verhält es sich mit Josefs zweitem Traum. Damit sich alle 11 Sterne vor ihm verbeugen können, muss Benjamin nach Ägypten kommen. Es scheint schon fast eine fixe Idee. Und das, obwohl der Mond in seinem Traum, der seine Mutter symbolisiert, sich nicht mehr verbeugen kann. Seine Mutter ist tot, gestorben bei der Geburt seines jüngeren Bruders. Trotzdem versucht Josef alles in seiner Macht Stehende zu tun, um seinen Bruder zu ihm bringen zu lassen. Alle Intrigen, die er seinen Brüdern spinnt, haben nur dieses eine Ziel. Wäre es ihm um ein Wiedersehen mit seinem Vater gegangen, er hätte andere, einfachere Möglichkeiten finden können, zum Beispiel selbst zu reisen. Die Frage, die sich stellt, ist also nicht die nach der Wichtigkeit der Deutung, sondern die nach der Bedeutung, die diese Deutung für unser Leben hat. Wie viel Macht räumen wir diesen Dingen in unserem Leben und über unser Leben ein? Lassen wir uns davon versklaven? Oder nehmen wir den Traum als das, was er eben auch ist, eine interessante Erfahrung auf einer anderen Bewusstseinsebene? Die Entscheidung liegt bei jedem selbst. Aber wie auch immer Ihre Herangehensweise ist, wünsche ich Ihnen gute Träume und Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jonah Simon aus Oldenburg. Zum Schluss hören Sie das Hanerot Halalu, ein Lied zu Chanukka. Es singt der Carolina Chamber Choral unter der Leitung von Tim Koch.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.